Im Heiligtum nahm der Duft des Weihrauchs eine besondere Stellung ein, er war nicht nur Ritus, sondern ein symbolisches Bild für die Bewegung zwischen Gott und Menschen. Wer die Bestandteile des Weihrauchs betrachtet, findet eine theologische Landkarte, Trinität und Menschwerdung, Tod und Auferstehung, Öl und Salz, die Aufschluss darüber gibt, wie Gott zu uns kommt und wie wir zu ihm treten dürfen. Vor dem Hintergrund heutiger Gebetserfahrungen stellt sich die Frage, wie echte, dem Herrn wohlgefällige Gebete geformt werden und welchen Platz das Kreuz dabei hat. Der Weihrauch als Bild der vereinigten Person Christi. Der Weihrauch bringt in seiner Zusammensetzung eine theologische Gestalt zum Vorschein, drei wohlriechende Zutaten zusammen mit dem reinen Harz malen nicht nur eine liturgische Formel, sondern ein Bild der vereinigten Person Christi. Beobachtet man die Zahlensymbolik, tritt ein einfaches, doch tiefes Muster hervor, drei als Hinweis auf den dreieinen Gott und vier als Anspielung auf die Kreatur, auf den Menschen. So liest sich der Weihrauch als verbale Skulptur dessen, was sich in Jesus ereignet hat. Die Göttlichkeit tritt in die Menschheit hinein und bildet in der Person des Sohnes eine untrennbare Einheit von Gott und Mensch. Die Zahl 3 steht für den dreieinen Gott, die Zahl 4 für die Kreatur, den Mensch, hier im positiven Sinn. Das bedeutet, dass der dreieine Gott Mensch wird. Die Göttlichkeit tritt in die Menschheit ein. Damit ist natürlich Jesus Christus gemeint. Die Schrift begleitet diese Einsicht nicht fern, sondern bestätigt ihre Richtung. In Johannes 1,29 heißt es, am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Gerade in diesem Bild des Lammes begegnet uns die Verbindung von göttlichem Handeln und menschlicher Geschichte, Gottes Heiligkeit tritt in das konkrete Menschsein, um hier zu handeln. Daraus folgt kein abstraktes Dogma, sondern eine lebendige Begegnung, der Weihrauch symbolisiert keinen fernen Gott, sondern den nahen, in Menschlichkeit verwirklichten Sohn, durch den Gott mitten unter den Menschen wirksam wird. Am Ende bleibt die Einladung, dieses Geheimnis nicht nur zu erklären, sondern in der Stille der Andacht als Wirklichkeit auf sich wirken zu lassen. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Es tröstet, dass die Einheit von Göttlichkeit und Menschlichkeit nicht nur ein theologisches Prinzip ist, sondern das Fundament unseres Gottesverständnisses und unseres Gotteslebens. Wenn Christus als der Vereinte vor Augen steht, gewinnt das Ringen um wahre Gemeinschaft, Demut und Hingabe eine neue Perspektive, nicht als Leistung, sondern als Antwort auf die Tatsache, dass Gott selbst Mensch geworden ist, um uns nahe zu sein. So kann geistliche Betrachtung in Wärme und Mut münden, die unser Lob und unseren Sinn für Gemeinschaft prägen. Erzeugendes und erlösendes Leben in Christus. Im Rezept des Weihrauchs treten zwei Lebensweisen Christi nebeneinander, pflanzliche Elemente, die an Wachstum, Frucht und Erzeugung erinnern, und ein mittiges Element von tierischem Ursprung, das auf Erlösung und preisbares Opfer hinweist. Diese Gegenüberstellung ist keine zufällige Mischung, sondern eine gezielte theologische Sprache. Beobachtet man die Platzierung des Onycha in der Mitte, erkennt man eine ordnende Absicht. Das erlösende Opfer steht in der Mitte eines Lebens, das zugleich gibt, nährt und hervorbringt. Das mittlere Gewürz Onycha ist die Schale eines kleinen Tieres. Die Reihenfolge der drei Gewürze ist bedeutsam. Onycha wird bewusst weder an erster noch an letzter Stelle genannt, sondern steht in der Mitte. Wie wir bereits in früheren Mitteilungen mehrfach betont haben, gibt es im Leben Christi zwei Faktoren, das erzeugende bzw. hervorbringende Leben, das durch das pflanzliche Leben gekennzeichnet ist, und das erlösende Leben, das durch das tierische Leben gekennzeichnet ist. Die Schrift bietet hierzu passende Bilder. In Johannes 12,24 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und zugleich ruft Johannes 1,29, siehe, das Lamm Gottes. Beide Bilder, Weizenkorn und Lamm, verknüpfen Tod und Fruchtbarkeit, Hingabe und neue Lebendigkeit. Die Deutung liegt nahe, Christi Tod ist nicht ein singuläres Geschehen ohne Frucht, sondern das Tor zur Vermehrung des Lebens. So zeigt der Weihrauch einen Christus, dessen erlösendes Sterben und zugleich erzeugendes Leben untrennbar sind, beides zusammen schafft die Grundlage für lebendige Gemeinde und erneuerte Menschen. Konsequenzen dieser Einsicht reichen in die Erfahrung des Glaubens hinein. Wo Tod und Leben in Christus zusammengedacht werden, verändert sich die Art, wie Leiden, Opfer und Wachstum verstanden werden, nicht als Widerspruch, sondern als das paradoxe, doch reale Gefüge, durch das Gottes Leben sich verbreitet. Diese Perspektive nährt Hoffnung, dass zerbrochene Realitäten nicht das Ende bedeuten, sondern unter der Hand Gottes Frucht hervorbringen können. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Vorstellung eines erlösend zeugenden Christus ermuntert zu einer Haltung, die Leid und Gnade zugleich wahrnimmt. In der Erkenntnis, dass Tod und Fruchtbarkeit in der Mitte des Heilsgeschehens miteinander verbunden sind, wächst die Zuversicht, dass Schmerz nicht das letzte Wort hat und dass lebendiges Wachstum oft aus dem Hinabsteigen zu neuen Aufbrüchen hervorgeht. Möge diese Einsicht innerlich stärken und trösten, wenn Wege unklar sind. Das gesalzene Gebet, Salz als Temperierung durch das Kreuz. Im Gebot zur Zugabe von Salz im Weihrauchrezept liegt kein bloßes kulinarisches Detail, es trägt eine theologische Schwere. Salz konserviert, reinigt und verwandelt den Geschmack, als Bild steht es hier für das Kreuz. Die biblischen Opferformen belegen, dass Salz eine verbindende, beständige Qualität hat, in 3. Mose Kapitel 2 Vers 13 heißt es, alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speisopfer nicht fehlen lassen. Bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Salz verweist nicht auf Härte, sondern auf Reinigung und Treue. In geistlicher Sicht ist es die Kraft des Kreuzes, die das Gebet und das Herz klärt. Worin besteht das Element jenes Salzes, mit dem wir gesalzen sind? Es ist das Kreuz. Dass Gott zu uns kommt, hängt nicht vom täglichen Wirken des Kreuzes ab, sein Kommen geschieht vielmehr ganz im Öl, im Geist. Unser Hinwenden zu Gott jedoch erfordert das Kreuz. Wir benötigen es beständig. Hier steht das Salz für das Kreuz Christi, für seinen tödlichen Tod. In unserem Gebet müssen wir diesen tödlichen Tod Christi erfahren. Wenn das Salz als das Kreuz gedeutet wird, dann verändert sich die Art, wie Gebet verstanden wird, nicht als unmittelbares Instrument ungemilderter Empfindungen, sondern als etwas, das durch die Prüf- und Läuterungserfahrung des Kreuzes geht. Die Schrift spricht ebenfalls von einem beständigen Bund mit dem Salz, es ist ein ewiger Salzbund vor dem Herrn. Diese Wendung verbindet die Reinheit des Salzbildes mit der ewigen Verbindlichkeit Gottes. Ein Gebet, das vor Gott wohlriechend aufsteigen will, trägt daher die Note des Kreuzes, nicht als äußerliche Askese, sondern als innerliche Temperierung, die Motive reinigt und die Beziehung zu Gott bewahrt. Die praktische Folge ist nicht anweisungshaft zu formulieren, sondern ein geistlicher Horizont. Dort, wo Gebet und Leben durch das Kreuz geprägt sind, entsteht eine Beständigkeit in der Gemeinschaft mit Gott, die sowohl ehrlich als auch heilsam ist. Die Erkenntnis, dass das Salz den Bund widerspiegelt, schenkt Halt und Orientierung in Zeiten, in denen Worte allein nicht genügen. Alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes deines Gottes auf deinem Speisopfer nicht fehlen lassen, bei allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Alle Hebopfer der heiligen Gaben, die die Söhne Israel dem Herrn abheben, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir, als eine ewige Ordnung, es ist ein ewiger Salzbund vor dem Herrn für dich und für deine Nachkommen mit dir. Es tröstet zu wissen, dass die Reinigung unseres Betens nicht ein Akt unserer eigenen Vollkommenheit verlangt, sondern das Wirken dessen ist, der durch sein Kreuz zur Quelle der Reinigung geworden ist. Die Bildsprache des Salzes kann innerlich beruhigen, in den Berührungen des Kreuzes werden Motive geläutert und Gebetsträume in eine beständigere, demütigere Richtung gelenkt. So wächst Hoffnung darauf, dass unser Rufen gehört wird, wenn es durch die Treue und Klärung des Kreuzes gegangen ist. Herr Jesus, danke, dass du in deiner Person die Dreieinigkeit mit der Menschheit verbunden hast und dass Tod und Auferstehung in dir zur Quelle echten Lebens geworden sind. Reinige unsere Herzen durch das Leiden deines Kreuzes, dass unser Gebet in Reinheit und Demut aufgeht und vor dir einen angenehmen Duft bildet, schenke Trost und Hoffnung in der Gewissheit deiner Nähe. Amen.